Hi, hier ist Bernadette und wie du hörst, haben wir an unserem Sound gearbeitet und klingen jetzt viel besser. Die Aufnahme der heutigen Episode ist schon ein bisschen her und klingt dementsprechend noch anders. Wir hatten überlegt, ob wir die Folge vielleicht neu aufnehmen, aber irgendwie war der Vibe einfach ganz gut und der Inhalt auch und deswegen haben wir es gelassen und verzeih uns, dass sie nicht so klingt wie das, was jetzt eben in Zukunft kommt. Jetzt aber rein in die Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Produktmanagement Impuls. Ich bin Bernadette und Trainerin für Produktmanagement und ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen Anselm. Anselm ist Gründer von Evolut und hat die erste Software auf den Weg gebracht, die schnellere Kundenbefragung ermöglicht. Und genau um dieses Thema Kundenbefragung soll es heute auch gehen. Wir hatten schon in einer vorangegangenen Folge über Kundenorientierung gesprochen und da ja schon so ein bisschen angeteasert, dass wir da unbedingt noch tiefer einsteigen wollen. Und das wollen wir unter anderem eben heute mit der heutigen Folge machen und einfach auch mal so in dieses Thema Kundenbefragung nochmal reingehen. Und vor allem auch, warum sich das lohnt, also inwiefern das wirklich ein wichtiges Investment ist. Wir sind auf diese Folge heute unter anderem gekommen, weil, Anselm, das muss ich dir erzählen, ich habe gerade mein Training laufen, mein offenes Trainingsprogramm ist gerade mittendrin und ich habe ganz tolle Teilnehmer, eklar. Und da hatten wir zusammen in einer der letzten Sessions ein ganz tolles Aha-Erlebnis, was mich wirklich sehr gefreut hat. Weil in einer vorangegangenen Session hatte eben ein Teilnehmer gesagt, naja, Produktmanagement, unter Produktmanager versteht er Mädchen für alles. Ne? Produktmanager sind Mädchen für alles. Und wer mich kennt und du kennst mich, ich sehe es auch gerade im Video, ne? Da weißt du, da gehen bei mir die Alarmglocken und die Augenbrauen hoch, ja, dass der sagt, Mädchen für alles, nein, das sind wir nicht im Produktmanagement.
Kann es nicht sein.
Ja. Und eben dann hatten wir die Session, wo es vor allen Dingen halt auch um dieses Thema Marktanalyse, Kundenanalyse und so weiter geht. Und am Ende der Session sagt er zu mir, Mensch Bernadette, jetzt weiß ich, was du damit gemeint hast, dass wir im Produktmanagement nicht die Mädchen für alles sein können, weil dafür haben wir ja gar keine Zeit. Wir haben ja ganz andere Aufgaben und wir sind ja mit viel Besserem im Grunde beschäftigt als irgendwelche Produktdokumentationen und Hilferufe und keine Ahnung, was alles da zu machen. Und das hat mich wirklich ungemein gefreut, dass da dieser Aha-Moment einfach kam, dass diese Erkenntnis kam, weil das ja auch so ein bisschen worauf ich ja auch immer poche, ne, dass einfach dieses Thema Marktanalyse, Kundenbefragung einen so großen Teil der täglichen Arbeit oder auch einfach das Daily Business im Grunde ausmachen muss, weil das die Basis ist für alle weiteren Tätigkeiten, alle weiteren Aufgaben, die wir im Produktmanagement haben. Wenn das nicht sitzt, dann ist es...
Es darf nicht hinten runterfallen, ganz einfach. Genau. Und das Spannende ist, warum fällt es hinten runter? Und darüber sprechen wir, glaube ich, heute auch. Warum fällt so ein Thema, was so wichtig ist, hinten runter? Also ich meine, viele Leute kennen ja so das Sprichwort, jeder Wind ist falsch, wenn du nicht weißt, wohin du segeln willst. Und bei einem Unternehmen, egal wie groß der Motor ist oder das Segel oder der Wind, du brauchst einen Kompass, du brauchst eine Karte, du musst wissen, wohin es gehen soll. Und wer kann das anderes sagen als das Produktmanagement
letztendlich? Ja, weil wenn dieses Thema Recherche, Befragung, wenn das nicht sitzt, dann ist ab da alles blindes Herumstochern im Markt. Und wir erleben das eben so oft, dass Unternehmen so mit Bauchgefühl auch agieren, Produktmanager, also viele Produktmanager einfach mit Bauchgefühl agieren und dann irgendwie so auf Storytelling, anekdotisches Wissen im Grunde zurückgreifen. Die Konsequenzen sind verheerend, ne? Da können wir auch gleich nochmal drauf einsteigen, Time to Market, Verluste und so weiter, die damit einhergehen und dementsprechend heute das Thema Kundenbefragung.
Du hast eben das Thema Bauchgefühl gesagt und viele, die im Produktmanagement als Beruf drin sind, die wissen es, die haben das Gefühl, ich muss kundenorientiert arbeiten. Aber wie lässt sich jetzt das Thema Kundenorientierung, Marktbefragung auf einen Return und auf Invest runterbrechen, der bei euch im Unternehmen von jeder einzelnen Person verstanden wird? Ich mache ein kleines Beispiel aus meiner alten Karriere. Da war ich im Vertrieb, da war ich für große IT-Outsourcing-Deals verantwortlich. Das waren teilweise Deals von 5 Millionen Euro bis 30 Millionen Euro Vertragswert. Und das waren teilweise richtige Teams, die daran gearbeitet haben. Also man hat in so einen Kunden, in so eine Opportunity rein investiert. Aber letztendlich wurde zum Beispiel an einem Verhandlungstrainer gespart. Was wäre denn, wenn jeder Sales-Mitarbeiter, der an einem 30-Millionen-Deal oder einem 5-Millionen-Deal arbeitet, für 1 bis 3 Personentage, ohne nachzudenken, ohne eine Genehmigung zu kriegen, ein Sparring von einem Verhandlungsprofi bekommt, da lohnen sich 1.000 Euro, 10.000 Euro oder 20.000 Euro an zusätzlichen Investment, weil der Return auf die Jahre gesehen viel, viel größer aus. Und genauso ist es letztendlich beim Produktmanagement und bei den Marktbefragungen. Und ich glaube, dass da würde ich jetzt einfach mehr Fleisch an den Knochen dranbringen, um dieses Thema, was viele fühlen, sehr, sehr konkret runterzubrechen.
Ich möchte vielleicht noch eine kurze Sache vorweg schicken, die mir echt wichtig ist, weil also dieses Thema Kundenbefragung, Marktbefragung ist ja auch nichts, was wir jetzt mal projektbezogen machen oder im Zuge einer Produktinnovation und so weiter und so fort. Da bekommt es vielleicht einmal eine höhere Priorität in den Aufgaben, aber es ist nichts, was man punktuell macht. Was ist kein Projekt? Es ist eine kontinuierliche Aufgabe. Also das ist einfach mal nochmal als Message vorneweg geschickt, ne? Und jetzt an seinem, genau, was ist die Problemstellung häufig?
Genau. Wir müssen jetzt einfach mal runterbrechen. Was bedeutet es, wenn ich mit Marktorientierung und mit Marktbefragung weiß, was ich will? Und das hat jetzt erstmal unterschiedliche Dimensionen. Wir gehen als erstes auf Marktanteile und Umsatz ein, dann auf den Gewinn des Unternehmens, also am Anfang die Topline, die Bottomline, aber auch auf die Prozesskosten. Das ist manchmal der sehr konservative Ansatz und dann nochmal auf einen kleinen Bonus. Und du willst als Produktmanager mit deiner Geschäftsführung sprechen. Was interessiert deine Geschäftsführung? Deine Geschäftsführung ist natürlich daran interessiert, was das Unternehmen dieses Jahr macht oder diesen Monat oder in 2 Jahren. Aber tatsächlich denkt eine Geschäftsführung bestenfalls 5, 10, 20 Jahre voraus. Es geht darum, dass das Unternehmen für die Zukunft gesichert wird, dass man Marktanteile gewinnt und Umsatz macht, weil wenn vorne Umsatz reinkommt, dann kann man hinten auch dynamisch agieren. Und in Punkt 1 werde ich kurz sagen, warum weniger Flops, weniger Produktflops sich natürlich besser auf Umsatz und Marktanteile auswirkt. Das kann sich natürlich jeder vorstellen. Der Produktflop ist wie der Super-GAU oder im Flugzeug, da sind die Passagiere tot. Das bedeutet, du und deine Kollegen, ihr habt an einem Produkt gearbeitet, vielleicht ist es ein wichtiges Produkt, vielleicht ist es ein Hauptprodukt und ihr launcht es, denkt, das kann der nächste Hoffnungsträger des Unternehmens werden und die Businesspläne werden nicht erfüllt und sie lassen sich auch in den nächsten 2 Jahren durch kleinere Korrekturen nicht wieder reinholen. Das bedeutet letztendlich, es sind Entwicklungskosten, egal ob die 1 Million, 2 Millionen, 10 Millionen oder 15 Millionen Euro gekostet haben, in den Sand gesetzt worden. Weil wenn du eben nicht das führende Produkt bringst, sondern eben ein Flop, dann verlierst du nicht nur das Geld, sondern du verlierst auch die Zeit als Unternehmen. So eine Entwicklung von einem neuen Produkt inklusive bis hin zum Launch braucht mal bei größeren Produkten 2 bis 4 Jahre. Das ist ganz normal. Teilweise natürlich mit dem Launch noch mehr. Und das ist einfach Zeit, die das ganze Unternehmen in dieser Produktsparte verliert. Das Unternehmen verliert natürlich bei einem Flop nicht nur den Umsatz, den es nicht hat, sondern Kunden kaufen bedarfsorientiert ein. Die warten nicht nochmal 4 Jahre oder nicht nochmal ein Jahr, sondern die kaufen dann eben das Wettbewerbsprodukt.
Marktanteile und Reputation lässt man auch auf der Straße. Sorry, dass ich so reinkriege. Da fällt mir nämlich irgendwie gerade eine Story dazu ein, ein Beispiel, das ich eben auch mal erlebt habe. Und zwar war das wirklich ein technologiegetriebenes Produkt. Und technologisch gesehen Kernkomponente im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten absolut überlegen. Und das hat auch jeder Kunde und jeder Anwender, der diese beiden, also der das Produkt in die Hand bekommen hat und das mit Wettbewerbsprodukten verglichen hat, hat auch gesagt, das ist technologisch überlegen. Das Problem war aber, dass dieses Produkt an wesentlichen Anforderungen von Kunden und Anwendern abseits der technologischen Kernkomponente, der technologischen Kernfunktion vorbei entwickelt hat, beziehungsweise das einfach nicht bedacht hat und nicht berücksichtigt hat. Und deshalb haben die Kunden lieber aufs Konkurrenzprodukt zurückgegriffen als auf dieses Produkt. Preislich waren die alle in etwa gleich. Und es hat dazu geführt, dass dann einfach der Wettbewerb schon die Marktanteile für sich hatte und dieser Markt, dieses Segment im Grunde für das Unternehmen nicht mehr zu erreichen war. Zwar fertig.
Das ist Vertrauen der eigenen Mitarbeiter, das ist das Vertrauen des Vertriebs, das ist das Vertrauen der Partnerunternehmen und letztendlich das Vertrauen der Kunden. Ja. Man kann manchmal ein Produkt nur einmal launchen und so Produktflops, also Super-GAU, passiert natürlich nicht 3-mal jedes Jahr, aber wir sollten alles, was möglich ist, tun, um sowas zu verhindern. Man sollte mutig sein, aber man sollte zumindest die Basics tun, um sowas zu verhindern. Jetzt kommt was, was alltäglich ist, leider, aber nicht normal. Und bezogen auf den Flug- und Bahnverkehr vergleiche ich es mal mit Verspätung. Die schmerzen dauernd im tagtäglichen Leben. Es ist kein Passagiertod. Wir reden hier von Projektverzögerungen. Und lasst uns mal das Thema Projektverzögerungen runterbrechen, weil, wie gesagt, es ist kein Naturgesetz, dass es Projektverzögerungen gibt. Aber wie oft passiert es, dass du als Produktmanager oder Produktmanagerin mit deinem ersten Businessplan oder mit der ersten Idee, die du ans Management präsentierst, zurückgeschickt wird? Natürlich ist eine Qualität okay und natürlich ist ein zurückgeschickt werden wegen der Qualitätsverbesserung okay. Aber ist 2, 3, 4-mal zurückgeschickt werden, jedes Mal normal? Warum ist es denn nicht möglich, als Produktmanager oder Produktmanagerin seine Hausaufgaben von Anfang an zu machen? Und wenn dieser Innovationskomiteekreis alle 6 Wochen tagt, was ganz normal ist, weil das Management kann nicht spontan 2 Tage später sagen, hier, huhu, wir setzen uns nochmal zusammen, weil du korrigiert hast, wenn du so schnell korrigieren könntest, dann verzögert sich das Projekt jedes Mal um 6 Wochen. Und warum sind dann zu wenig Daten da? Weil die meisten Produktmanager zu wenig Befragung machen, weil Befragungen zu aufwendig sind, weil zu wenig Endanwenderkontakt besteht. Also schummelt man sich so durch mit Bauchgefühl, mit XY. Ich habe mir gestern wieder ein Gespräch angeschaut, wo es genau darum ging. Ja, jede Woche passieren solche Dinge, wo dann am Ende irgendwelche Produktteams pragmatische Entscheidungen treffen, weil sie, wie Bernadette eben gesagt hat, Marktforschung nicht als kontinuierliche Aufgabe begreifen und dann mal kurz was machen, statt richtig hart in die Recherche reinzugehen. Dann werden sie zurückgeführt, dann machen sie ein bisschen was, dann werden sie wieder zurückgeschickt und so weiter. Nimm mal an, du könntest 3-mal zurückgeschickt werden, auf 1-mal reduzieren oder 4-mal auf 1-mal reduzieren. Whatever. Also, das Projekt verzögert sich um 3 mal 6 Wochen zum Beispiel. Einfach, um da mal eine Zahl ranzukriegen. Und ich gehe mal kurz ein bisschen stärker rein. du hast dann also eine Verzögerung von 18 bis 24 Wochen. Das heißt insgesamt 4 bis 6 Monate. Und jetzt nehmen wir mal an, das handelt sich um ein wichtiges Produkt, aber auch nicht das größte Produkt ever. Für das Produkt sind im ersten Jahr nach dem Launch in den Monaten 8 bis 12 ein Umsatz von durchschnittlich 700.000 Euro geplant gewesen. Und ich vereinfache einfach mal so ein bisschen. Durch den verzögerten Launch haben wir jetzt 5 mal 700.000 Euro, die an Umsatz einfach verloren gehen. Wir haben eben dargestellt, es wird im B2B-Bereich bedarfsorientiert eingekauft. Die Kunden warten nicht ewig, bis das neue Produkt verfügbar ist. Dieser Umsatz ist entgangen und während der Zeit hat der Wettbewerber Marktanteile gewonnen, weil er sein Produkt verkaufen konnte.
Die Rechnung, die ist echt interessant und ich frage mich wirklich, wieso passiert das? Wie passiert das? Und das, ich glaube, es liegt wirklich einfach auch daran, dass die, ich meine, ist ja total legitim, ne? Aber dass die Produktentwicklungen und die Unternehmen einfach doch sehr, sehr krass technologiegetrieben sind. Da kommt irgendwo eine Produktidee auf aus der Entwicklung. Fair enough, das muss auch so sein, das soll so sein, ja. Aber dass das Produktmanagement dann nicht schon von vornherein auch in der Lage ist, das entsprechend zu bewerten. Ne? Also wie oft hört man das? Wir haben eine Idee und jetzt suchen wir mal einen Markt dafür und einen Kunde dafür. Ne? Und es muss halt zusammenpassen. Und ich habe auch irgendwo mal den Spruch gelesen, die Aussage gelesen, dass Produktideen werden nicht entwickelt, sondern Produktideen entstehen aus dem Wissen über die Probleme, Herausforderungen, Wünsche, Bedürfnisse der Kunden und Anwender. Und ja, genauso sehe ich das auch.
Die Ursachen dahinter sind natürlich unterschiedlich. Also man kann sich das natürlich schön rechnen. Man kann natürlich sagen, zum Glück war bei dem Produkt der Wettbewerber auch sehr langsam. Oder man kann sagen, ja, wir verkaufen ja über den Großhandel und der Wettbewerb ist so schnell nicht über den Großhandel verfügbar. Beispiel. Oder wir haben feste Kundenbeziehungen, unsere Kunden verbauen immer nur unsere Sachen. Man kann sagen, wir haben ja eine Vorgängerversion, das wäre nur ein Folgeprodukt gewesen. Auf all die Argumente gibt es natürlich auch eine Antwort, weil diese eine Beispielrechnung ist aufgrund von einem Produkt gerechnet. Wenn man das aber auf mehrere Produkte ein bisschen mittelt, dann werden sich auch die Gegenargumente mitteln. Ja? Und der Grund, warum Leute diese Rechnung nicht konsequent durchführen, ist der gleiche, wie wenn Leute zu wenig Geld in Trainings investieren, wenn Leute zu wenig Geld in langfristige Dinge investieren. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen dem konkreten Deal im Vertrieb, wenn ich nämlich 5 Millionen Euro auf dem Handschlag vom Kunden bekomme, wenn ich folgende Punkte erfülle, oder wenn ich im Produktmanagement eine eher indirekte Opportunity habe, die ich erstmal noch realisieren muss. So, das heißt, ich muss davon ausgehen in meiner Kalkulation, dass das Produkt ja auch ein Erfolg wird, weil dann muss ich, wenn ich dahinter stehe, auch alles dafür zu tun, damit es ein Erfolg wird und damit es eigentlich in der maximal möglichen Geschwindigkeit auch auf den Markt kommt. Oder sagen wir es mal so, in der optimal möglichen Geschwindigkeit. Wir haben uns jetzt natürlich, ich habe jetzt einmal die Rechnung ein bisschen mehr aufgemacht. Wir haben als Anfang von den Flops geredet. Ganz wichtig eben im Alltag, jeder kennt die Verspätung im Zug jeden Tag, weniger Verzögerung. Du sollst dir als Produktmanager mal überlegen, Verzögerungen im Projektmanagement sind nicht normal. Und hier haben wir dir einfach mal die Rechnung gemacht, was passiert, wenn man ein Produkt später rausbringt und was bedeutet das für Umsatz, Marktanteil und Ähnliches. Jetzt kommen wir natürlich noch auf einen großen Treiber von Marktanteilen und Umsatz und da gilt es einfach mal kurz einen Schritt zurückzutreten. Und für viele ist das Tagesgeschäft einfach was, wo man Produkt A, B, C hat und dann füllt man noch eine Lücke im Portfolio und XY. Aber was heißt das eigentlich alles aus Kundenwahrnehmung? Was heißt es, wenn ich den neuen Umsatzbringer kreiere? Was heißt es, wenn Kunden auf eine Messe fahren oder auf irgendeine Produktpräsentation und mit leuchtenden Augen zurückkehren Und von einer Branchenmesse oder von einem Branchenkongress, wo, keine Ahnung, 100 Hersteller irgendwas Neues probiert haben und vorgestellt haben, von 5 Produkten oder nur von einer Sache reden und sagen, die haben was richtig Innovatives rausgebracht. Und dieses richtig Innovative, diese geile Innovation, dieser richtig heiße Scheiß, der setzt dich von der Masse ab und der bringt dir Umsatz und Marktanteile. Der ist nicht die Variante 7 von Produkt Y und. Sowas kann den Markt verändern. Und solche Innovationen sehen wir ab und zu. Und es sollte immer unser Anspruch sein, sowas rauszubringen. Gelingt dir aber nur, wenn du wirklich schnell und kundennah entwickelst. So, wir hatten jetzt 3 Punkte, die sich auf Umsatz und Marktanteile auswirken. Und Umsatz und Marktanteile führen letztendlich dazu, dass man als Unternehmen floriert, dass man investieren kann und wachsen kann letztendlich.
Wobei man aber auch fairerweise schon dazu sagen muss, dass diese super Innovation oder vor allem auch so disruptive Innovationen schon selten sind, ne, oder schon eher das sind spannende Sachen, aber es sind schon eher selten. Also ich glaube einfach die Realität vieler Produktmanager und Produktmanagerinnen da draußen ist einfach bestehende Produkte weiter zu entwickeln und über den Lebenszyklus gut zu managen, wobei man ja auch sagen muss, ne, diese Lebenszykluskurve, die wir ja alle kennen, ne, das was ja eine Umsatzkurve ist, es ist auch kein Naturgesetz, dass die so läuft. Sondern wir machen die durch bestimmte Maßnahmen, durch Stellschrauben in unserer Strategie, an denen wir drehen können. Und es geht auch nicht immer nur darum, ein Produkt komplett neu zu denken oder eine Innovation zu treiben oder ein Produkt auch zu verbessern, ne? Sondern es geht ja auch einfach darum, die Vermarktung des Produkts zu optimieren. Und auch hierfür brauche ich ein ganz klares Verständnis der Kunden und Anwender. Eben ein anderer Teilnehmer aus meinem Kurs, der hat ein Produkt, das ist ein Standardprodukt. Also das ist etwas Normiertes, das gibt's, das greift man aus der Schublade sozusagen, ne? Und es sind Katalogware. Und er kann da jetzt auch nicht mega dran rumoptimieren oder innovieren. Aber es gibt andere Ansatzpunkte, dann einfach in der Gestaltung des Wertangebots. Ne, organisiere ich den Beschaffungsprozess und so weiter? Was kann ich vielleicht für begleitende Dienstleistungen dazu anbieten und so weiter? Das gehört alles mit dazu. Ne? Deswegen spreche ich nicht immer vom Produkt, sondern eigentlich vom Wertangebot. Und auch da gibt es Innovation. Ne? Also mit Innovation ist jetzt nicht immer nur die neue Supertechnologie gemeint oder das neue Superfeature, sondern vielleicht auch einfach Dinge anders zu machen als der Rest in der Branche, ne, oder in Wettbewerben. Das können auch Prozesse sein, das können Dienstleistungen sein, whatever. Also da dürfen wir echt kreativ sein und das setzt eben Kundenwissen voraus.
Letztendlich ist vielen auch gar nicht bewusst, sie sehen erstmal die Kosten, wenn sie an Marktbefragungen denken oder den Aufwand, dass es auch eine direkte Auswirkung auf den Gewinn hat letztendlich. Und zwar, wenn ich weiß, was ich will oder wenn ich weiß, was dem Kunden wirklich Mehrwert gibt und was dem Kunden keinen Mehrwert gibt, dann kann ich ein Produkt anders designen. Das heißt, in der Phase 0, in der Produktdefinitionsphase, lege ich nicht nur die Grundlagen dafür, dass ein Produkt später ein Erfolg wird oder ein überdurchschnittlicher Erfolg, sondern ich lege auch fest, kann ich hier mit einem normal günstigen Teil arbeiten oder brauche ich an dem Schalter und in der Schalterplatine eine überdurchschnittliche Qualität und 5 Sonderlocken hier oder ähnliches. Overengineering macht sich sowohl auf die Entwicklungskosten als auch auf die Produktionskosten, die man später die ganze Zeit, also auf die Einzelproduktkosten, bemerkbar. Und den Schlüssel hierzu lege ich in der Produktdefinitionsphase, wenn ich mir überlege, was ist der Mehrwert für den Endanwender, brauche ich X und Y wirklich? Weil es gibt natürlich immer einen günstigeren Wettbewerber, aber ich kann es mir auch nicht leisten, einfach nur Hauptsache der Teuerste zu sein. Im besten Fall bin ich vielleicht der Teuerste, aber nicht in den Kosten. Und hier kann ich sowohl durch engen Kontakt und durch schnelle Marktbefragung in früheren Phasen eine Komplexitätsreduktion in der Entwicklung herbeiführen, indem ich schnellere Komplexitätsreduktion, weniger Varianten mache in der Entwicklung. Ich kann aber auch, das ist erstmal ein Kostentreiber, den ich runternehme. Ich kann aber auch schnell sehen, wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, was viele bis zum Feldtest treiben und wenn praktisch schon die Kosten ins Exponentielle gehen bei der Entwicklung, wenn ich das Projekt in dem ersten Drittel des Projektes abgebrochen hätte, weil eben der Markt mir widerspiegelt, dass nicht so viel Bedarf da ist oder dass es doch nicht so unique ist, dann kann ich meistens Millionen sparen. Also späte Projektabbrüche, gerade wenn die Kosten im Entwicklungsprojekt schon in die werkzeugfallenden Teile, in die Maschinen gehen, kosten echt viel Geld. Und wenn ich vorher weiß, das braucht man oder das braucht man nicht, kann ich viel Geld sparen. Und jetzt komme ich auf den letzten Punkt im Bereich Gewinn. Und da hat die Bernadette eben von dem Produkt Lifecycle gesprochen. Und was viele Unternehmen machen, die ein extremes Portfolio, viele Produkte draußen haben, ist, mit jeder neuen Idee, mit jedem wird der Katalog erweitert, wird ein neues Produkt aufgenommen. Und dann gibt es ab und zu mal alle paar Jahre hoffentlich ein Projekt, wo man sagt, wie können wir die Komplexität rausnehmen? Können wir die Anzahl der Varianten reduzieren von den Produkten, die wir draußen und im Verkauf haben? Und der treibende Gedanke bei der Reduktion von Komplexität und bei der Reduzierung von Varianten kann natürlich einerseits die Betrachtung von Umsätzen sein, von Kosten. Aber ich kann auch durch Kundenbefragungen mir sehr, sehr sicher sein und sagen, ja, folgende Produkte braucht man vielleicht nicht oder folgendes lässt sich vielleicht ersetzen durch Produkt A, B oder C. Und ohne Daten traut sich niemand zu entscheiden, weil der Vertrieb von Frankreich will unbedingt Produkt XY, der Vertrieb von Spanien will unbedingt Produkt Z. Und so zählen sich solche Komplexitätsreduktionsprojekte ewig hin. Das heißt, hier nochmal zusammenfassend, wir haben vorher von Marktanteilen und Umsatz gesprochen, jetzt haben wir von Gewinn gesprochen. Das heißt, du kannst die Kosten in der Entwicklung genauso wie die einzelnen Produktkosten für die spätere Produktion reduzieren, wenn du dir ganz sicher bist, hier brauchen wir kein High-End, sondern hier an den und den Stellen können wir auch ein normales Teil oder ein Standard verwenden.
Ja,
das
ist ja auch der Klassiker so ein bisschen, ne? Das heißt, wir brauchen das Produkt, das muss das Gleiche können wie das jetzige, nur viel besser. Und dann entsteht einfach so diese, ne, eierlegende Wollmilchsau oder so eine hohe Komplexität im Produkt. Und da einfach dann zu sagen, ne, wie können wir auch Anforderungen priorisieren und eben vielleicht auch Ideen, die nicht gut sind, nicht länger verfolgen. Weil ganz ehrlich, die meisten Ideen sind keine guten Ideen. Das ist einfach so, ne? Und da fällt mir auch der Spruch oder die Aussage eben von David Kelly ein, ne? Fail fast to succeed sooner. Ja. Also hier David Kelly, der Gründer von IDEO, wo es um Design Thinking ja auch geht, zu sagen, ne, wie können wir einfach schnell in Erfahrung bringen, ob es wirklich die richtige Idee ist, die richtige Lösung ist.
Insofern hast du super zusammengefasst, Komplexitätsreduktion in der Entwicklung, schon früh die Variantenvielfalt, bisschen reduzieren, rechtzeitige Abbrüche und genauso Complexity Management im Lifecycle der Produkte, da mutig zu sein und mit den richtigen Daten lassen sich Cost-Down-Projekte schneller realisieren. Am Ende will ich noch kurz drei Punkte kurz ansprechen. Das sind die Prozesskosten. Ist im Vergleich zu Marktanteilen und Gewinn ein bisschen der geringere Hebel. Aber viele Unternehmen, insbesondere Konservative, betrachten auch, wie viel Aufwand habe ich, wenn ich Dinge manuell mache, wenn ich Marktbefragung irgendwie per Hand durchführe oder wenn ich sie mit einem besseren Prozess durchführe. Das ist einfach ein Riesenhebel, wenn Dinge schneller gehen. Man muss einfach sehen, im Arbeitsalltag haben die Leute nicht so viel Zeit, wie es theoretisch irgendwo steht. Von einer 40-Stunden-Woche haben die Leute wegen Routineaufgaben, wegen Kundenterminen, wegen X- und internen Terminen wahrscheinlich öfters nur zwischen 10 und 12 Stunden zur freien Verfügung. Und deswegen hat es oft einen Riesenimpact, ob ich Dinge leicht hinkriege, eben über einen Prozess oder eben, ob eine Marktbefragung jedes Mal ein Riesenprojekt ist. Und ich hatte letztens bei Evolut eine Anfrage von einer Ingenieursorganisation, einer Tochterfirma eines großen, sehr erfolgreichen Unternehmens. Und da habe ich auch gefragt, ihr seid letztendlich Ingenieure. Normalerweise spreche ich im Vertrieb mit Produktmanagern. Was ist denn euer Interesse hier an dem Gespräch heute? Und da kam letztendlich zurück, bei uns ist es so, wir stecken viel Energie in Innovationsprojekte rein. Kaum jemand macht richtig gute Marktbefragungen. Und das führt dazu, dass das Management von einem Meeting zum nächsten unsicher ist, nur halb investiert. Deswegen wird das Produkt auch nicht so schnell weiterentwickelt. Und irgendwann wird die Produktentwicklung dann eingestellt, obwohl die Idee ursprünglich mal gut war, weil niemand so richtig feste dran glaubt. Das ist ganz anders, wie wenn dieses Unternehmen stetig validieren würde und stetig mit dem Produkt nach draußen zu den Kunden gehen würde. Und genauso gibt es nicht nur den Frust bei Ingenieuren, sondern auch den Frust bei Produktmanagern, gerade die Marktorientierten, wenn das Unternehmen nur über Bauchentscheidungen gesteuert wird, keine Professionalität an der Stelle hat, dann sind auch irgendwann die Produktmanager, die für die Marktorientierung stehen, sehr gefrustet, was dann die Organisation insgesamt sehr weit verlangsamt.
Ja, also ich bin auch aus persönlicher Erfahrung, kenne ich das eben, dass also auch die Entwicklungsingenieure unbedingt vorne mit dabei sein sollten, wenn es darum geht, mit Kunden oder Anwendern auch Gespräche zu führen, Tests zu machen oder einfach auch den Basis-Research zu machen. Es ist ganz wichtig, dass die Ingenieure das Kundenproblem und das Anwenderproblem genau verstehen und erfassen, dass die eben auch sich in diese Anwendergruppen hineinversetzen können, empathisch sein können, um eben auch bessere Entscheidungen im Zuge der Produktentwicklung und für die Produktverbesserung und so weiter treffen zu können. Und es entlastet letztendlich auch den Produktmanager, wenn die Ingenieure ein besseres Verständnis dafür haben und nicht für jedes klitzekleine Detail den Produktmanager pieksen müssen. Und der Produktmanager, wenn er dann auch keine richtige Informationsbasis hat, Wissensbasis hat, dann da rätselnd davor steht und dann einfach so diese Bauchentscheidungsprodukte entstehen. Und das führt nur zu Frust. Ja, deswegen macht es nicht.
Kleiner Exkurs also in die soften Faktoren. Aber niemand will frustrierte, wichtige Mitarbeiter haben. Wir haben heute wirklich drüber geredet, dass Marktbefragungen einen erheblichen Impact auf Marktanteile und Umsatz haben, weil man immer eben schneller ist und besser den Markt treffen kann. Sie haben Einfluss auf den Gewinn und jetzt kleiner Bonus für alle Unternehmen, und da gibt es natürlich viele, die mehr als 10% Auslandsumsatz haben. Was denkt ihr eigentlich? Also ich weiß es ja, wie es ist. Die meisten machen Kundenbefragungen rund um den Kirchturm aktuell. Und nicht mal deutschlandweit. Was denkt ihr aber jetzt, wenn 30% des Umsatzes in anderen Ländern gemacht werden und da vielleicht mal irgendwie der MD des Landes befragt wird, der selber auch nicht jeden Tag mit Kunden spricht oder auch nicht? Das bedeutet eigentlich, man macht seinen Job in Deutschland, hat aber die ganze Zeit 30%, also der Auslandsumsatz oder 40% des Auslandsumsatzes, den man komplett dem Zufall überlässt, weil man dort keine Marktbefragung macht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil irgendwo irgendwer daran spart, dass Leute ins Ausland reisen, oder weil irgendwo irgendwer daran spart, dass man Übersetzungskosten auf sich nimmt oder dass man sich ein Kundenpanel in irgendeinem anderen Land aufbaut. Und da frage ich mich manchmal, wie kannst du ruhig schlafen, wenn du das einen Zufall überlässt, ob das Produkt in einem anderen Land mit 30% Umsatzanteil oder 40 oder wie es auch immer bei euch ist, einen Erfolg hat oder nicht, nur weil die in irgendeine Spezifikation übersehen. Das muss ja nichts Komplexes sein. Das ist so ein bisschen der Bonus heute gewesen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, wie wir den Impact darstellen konnten. Und an der Stelle wirklich nochmal, um die anfänglichen Worte von Bernadette aufzugreifen: Du als Produktmanager, du als Produktmanagerin, du bist nicht Mädchen für alles, sondern das ist die Zukunft. Das sind 4 oder 5 oder 6 Jahre voraus von dem Unternehmen. Und jede Zeit, die man sich in der Zeit ablenken lässt, geht davon weg, dass man strategisch an dem Zielbild arbeitet.
Ja, und um die Folge heute vielleicht mit einem ganz praktischen Tipp abzuschließen, überleg dir doch mal, wie du vielleicht diese Woche noch, heute ist Dienstag, wenn die Folge rauskommt, wie du diese Woche noch 1-2 Kontakte nach draußen haben kannst. Ne? Wie kannst du vielleicht diese Woche noch 1-2 Gespräche, persönliche Gespräche mit deinen Kunden und Anwendern führen? Und wenn du das fortsetzt...
Das finde ich super gut.
Ja, genau. Und wenn du das fortsetzt, dann kommst du diesem Thema Kundenbefragung immer näher. Und wenn du das noch systematisieren willst, dann noch mehr dazu wissen willst, dann bist du entweder bei mir im Training gut aufgehoben oder dann auch, wenn du das richtige Tooling dafür haben willst, bei Anselm im richtigen Bereich drin, dann seine Software auch einzusetzen und zu verwenden.
Hier einfach, das können wir, was wir heute hergeleitet haben, da haben wir bei Evolut den sogenannten Value-Rechner, wo man diese Rechnung nochmal Schritt für Schritt mit seinen eigenen Zahlen durchführen kann. Und das Wichtige ist, wenn du jetzt diese Woche noch mit 2 Kunden Kontakt aufnimmst oder Anwendern, stell dir einfach mal vor, in dem nächsten Meeting mit dem Management sagst du, jede Woche, die dieses Produkt in der Launch-Verschiebung hat, kostet dieses Produkt, weil wir folgende Umsatzzahlen im Businessplan haben, uns so und so 4.000 Euro. Und wenn man dieses jedes Mal wiederholt, weil letztendlich die Stakeholder, die müssen ja dann am Ende die Urgency begreifen, dass man mit diesem Produkt die Deadline erreicht. Ja, also die Opportunitätskosten von ein bisschen was in Marktbefragungen zu investieren oder eben den Launch verschieben und damit eben Umsatz zu und Ziele zu verfehlen oder Marktanteilsziele zu verfehlen. Wenn du das als Produktmanager deinen Führungskräften auch mitgibst, dann ist es in Erinnerung gerufen, was hier eigentlich der Impact von der Tätigkeit ist, über die man redet.
Jawohl. So, wir sind schon über der Zeit. Ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss. Wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Einschalten und wir freuen uns, dich bald wieder zu hören im Podcast. Bis dann.
Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.